Heute bei «Apropos» das Zeitalter vom Reality-TV.
Guten Abend und willkommen zum grössten Fernseh-Event, wo die Schweiz je gesehen hat. Big Brother ist geboren, meine Damen und Herren.
Hallo!
Die 20 Jahre lassen sich Leute in Häuser sperren und dabei filmen.
Mir persönlich erzählt. Nein, ich nicht erzählt. Komm, sag.
Was?
Komm,
ich weiß nicht, was du meinst.
Was unter der Decke die Schmüselerei, die wir haben miteinander.
Nein, das ist ein Abschiedskuss gegeben.
Ja, wir haben geschmüselt miteinander.
Nein, ich bin es nicht gewesen. Ich bin die arme Daniela.
Sie zeigen sich bei der Suche nach der grossen Liebe.
Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht und eventuell auch über die eine oder andere.
Nach einem neuen Zuhause.
I love that skyline from Miami. There over there is Miami. Here, this is a house. I want to show you, because I know that this house is for sale. This is a big house.
Oder ganz einfach beim Schottrinken im Ausgang.
Jung, wild und sexy.
Heute wird sehr wahrscheinlich kurz.
20 Jahre ist das Reality-TV-Format alt. Die Faszination bei den Zuschauerinnen und Zuschauern immer noch riesig. Warum schaut man anderen Menschen gerne beim Scheitern zu? Und was sagt das über uns selber? Das alles erzählt uns heute Annik Kosmann von der Zürich-Redaktion vom Tagesanzeiger. Sie ist auch Co-Moderatorin vom Podcast Tagesanzeigerin. Und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tech-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Annik.
Hoi Philipp.
Abgewählt worden ist ganz haarscharf, ganz knapp Develin.
Evelyn. Für etwas mehr als 20 Jahre sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ins Big Brother Haus in Glattfelden eingezogen. Wer war dein Liebling?
Ich muss sagen, ich erinnere mich nur schüch daran. Ich war damals etwa 8 und hatte ein recht strenges Fernsehregime daheim. Darum habe ich das mehr so am Rand mitbekommen. Hast du einen Liebling gehabt?
Ich glaube, Mascha. Aber ich bin ihm ganz sicher.
Hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt, reden wir vielleicht nachher drüber.
Genau.
Bei uns im Container ist das Leben in Ordnung. Egal ob Regen oder Sonne schien. Wir schauen selber für uns, was durchgeht. Und niemand tritt uns rein.
Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, was war das für eine Sendung damals? Was haben die dort gemacht?
Also, es war eine Sendung, in der sich 10 Leute freiwillig in ein Haus einsperren oder echt dort eingezogen in die Villa und sich dabei 24 Stunden filmen.
Ich bin jetzt ehrlich. Ich kann wegen dir heute auswählen.
Man muss sagen, das ist ein Format, das vorher so schon in Deutschland gegeben hat, in anderen europäischen Ländern. Und ist dann in die Schweiz gekommen und ist wirklich wahrscheinlich so das grosse erste Format hier in der Schweiz.
Die
haben mich
rausgefallen.
Wo ist er?
Weil sie
gesagt haben,
sie
seien Arschkriecher. Als sie dicker ist,
man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Aufregung gesorgt hat, oder?
Es ist wirklich interessant. Ich habe auch für die Geschichte, die ich geschrieben habe, mit Dani Forler geredet. Der eine oder die andere kennt ihn vielleicht heute als SRF1-Moderator. Und er hat damals, das waren wirklich so seine Fernsehanfänge, auch mitmoderiert bei Big Brother.
Ja, meine Damen und Herren, durch diese Türen werden unsere Kandidatinnen und Kandidaten heute oben dort zu Glattfelden ins Big Brother Haus einziehen.
Er hat mir auch gesagt, aber das kann man sich nicht vorstellen, es sind Tausende von Leuten für das Staffelfinale vor die Villa. Also es gibt auch noch Bilder von damals. Und es war ein riesen Ding, oder? Auch die Kandidatinnen und Kandidaten, was man dort alles gesehen hat. Und man hat ja jede Woche hat das Publikum können wählen, wer in dieser Wege soll bleiben und wer soll gehen. Und hat auch verschiedene Dramen zugetragen. Und die nachher gewonnen hat, Daniela, die hat 150'000 Franken gewonnen. Es ist ein Fun Fact, an diesem Tag auch noch 30 geworden. Und es ist aber auch noch interessant, weil sie jetzt später nachher gesagt hat, sie würde es nie mehr machen. Damals hat sie gesagt, ich fühle mich wie ein Star. Aber rückblickend würde sie es nicht machen.
Es war ein rechter Tabubruch, dass man das gemacht hat.
Es war ein riesiger Tabubruch, ich glaube, vor allem in der Schweiz. Also nochmal, man hat 24 Stunden gefilmt, es hat auch so Szenen gegeben, vielleicht der eine oder die andere kann sich an Nadim erinnern, das war glaube ich auch so ein bisschen der Schönling, so ein bisschen der beliebt. Er ist eben mit besagter Mascha, die du erwähnt hast, und hat so eine Szene gegeben, wo sie sich so in ein Räumchen zurückgezogen haben. Es hat zwei andere Kandidaten gegeben, die man wirklich sehr explizit gesehen hat, bei, sagen wir mal so, intimen Aktivitäten. Und die Fernsehschweiz hat einfach vorher nie so etwas gesehen gehabt. Ich meine, wenn man jetzt zurückschaut, ist das sehr, sehr harmlos im Vergleich mit Schweizer Format, aber vor allem auch mit Ausländischen.
Man hat damals das Gefühl gehabt, das Ende der Zivilisation ist vor der Tür, weil im Mensch wird die Welt genauso, oder?
Absolut. Also ich glaube, man muss es auch ein bisschen einordnen. Also, ich meine, es war ja immer so gewesen, wenn, ich sage jetzt mal, neue massenmediale Technik ist aufgekommen. Aber es war beim Radio so gewesen, es war beim Video so gewesen, es war bei allem irgendwie so gewesen. Aber man muss, glaube ich, auch sehen, also, ich meine, dort ist das Farbfernsehen seit knapp 30 Jahren gegeben. Historisch ist das recht eine kurze Zeit. Und ich glaube, ganz lange ist ja auch das Fernsehen, es hat so den informativen Charakter gehabt. Man hat vielleicht noch Sport geschaut, es war so öffentlich-rechtliches Fernsehen gewesen. Und irgendwie so in den 90ern, hat es einen Shift gegeben, es sind Private aufgekommen, es sind auch viel mehr. Natürlich hat es vorher auch schon so Unterhaltungssendungen gegeben im SRF oder auch in anderen Formaten. Aber es ist wie ein Momentum passiert. Und dann um die Jahrhundertwende, das Internet ist langsam aufgekommen. Und ich glaube, das hat sich wie so ein bisschen potenziert in verschiedenen Entwicklungen.
Jetzt abgesehen von den paar Szenen, die du vorhin beschrieben hast, wo eben die Leute etwas Intimes gemacht haben, ist ja das Big Brother auch wahnsinnig banal gewesen, mit denen 24 Stunden lang zuschauen beim Brötchen streichen, rumsitzen und Staub saugern. Warum hat das funktioniert?
Wahrscheinlich ist es ja bei vielen so Formaten eine Mischung. Oder? Es ist ja nicht ein 24-Stunden-Stream. Oder? Es ist eine Auswahl von Szenen. Und ich glaube, das war bei Big Brother so, aber es ist heute auch so. Es ist so eine Mischung zwischen Voyeurismus. Es ist so eine Mischung, man kann mit Leuten, also man kann auf den Finger mit jemandem zeigen. Das hat zum Beispiel auch der Dani Vorler gesagt. Oder? So, dass, es ist so ein bisschen anrüchig, dass man es schaut, aber man schaut es gleich. Und, aber irgendwie findet man auch so, ui, was machen denn die? Und ich glaube, das fängt an von Uluma, wie das Brötchen streicht, bis zu Uluma, bei was dass sich der oder die Latte filmen. Also es ist, glaube ich, so eine Mischung zwischen... Ja, zwischen diesen verschiedenen Elementen.
Das Genre ist ja auch nach Big Brother wie explodiert. Aber es hat wie auch nicht mehr gelangt, dass man nur noch in Anführungszeichen zusammen in ein Haus gezogen ist. Es ist immer extremer geworden.
Genau, also hat, gerade in diesen Anfängen war TV3 sehr gross. Sie haben die Format wie das Big Brother realisiert. Sie haben auch verschiedene Dating-Sendungen realisiert. Es hat zum Beispiel auch eine Sendung gegeben, die Expedition Robinson geheissen hat.
Expedition Robinson. Nach 41 Tagen Überlebenskampf sind noch 6 Robinsons übrig geblieben.
Wo Kandidatinnen und Kandidaten auf einer Insel waren und dort mussten überleben.
Um die 50.000 Franken kämpfen noch Edith Müller, Bern, Silvia Herzog, Luzern, Gérard Rupp, Fribourg, Carlo Herriger, Uri, Dominik Juth, Zürich und...
Wo man einen bis heute noch kennt.
Genau, ja. Man kennt bis heute den Dominik Dodo Juth. Er ist bis heute Musiker und Produzent, sehr erfolgreich und er hat dort seine Karriere lanciert.
Ja Mann, alle Robinsons auf dieser Welt, die kämpfen, um zu überleben, die aufgehen, aufstehen, weil das Leben bestehen. Das Gute wird gewinnen und das Schlechte verlieren. Babylon muss fallen und für alle Schaden zahlen. Ja Mann!
Schiffbrüchig und immer noch süchtig. Nach dem Abenteuer öffnet die Tür zum Paradies.
Wenn man die Expedition Robinson nimmt, mit Reality, also mit Realität, hat das ja nicht viel zu tun. Aber gibt es irgendeine Definition von Reality-TV?
Ja und nein. Also, der Begriff Reality TV ist unglaublich schwammig. Er ist vor allem noch viel schwammiger geworden, seit es eben den über 20 Jahren, wo es Genre gibt. Weil das Ding ist, oder, es gibt so Sachen wie so Scripted Reality, also klassischerweise so, so die Gerichtssendungen, die so am Nachmittag im deutschen Privatfernsehen sind gelaufen, Anfang Nullerjahr. Also, wenn das sind irgendwelche so, ich sage jetzt mal, normale, etwas zwischen normale Leute und Laienschauspieler, die irgendwie dort sind und ich weiß auch nicht, es muss man als Opfer spielen. Ich meine, es ist zum Teil auch sehr problematisch auf anderen Ebenen. Dort können wir, glaube ich, jetzt nicht hergehen. Und dann gibt es aber so Sachen wie zum Beispiel so Doku-Soap oder Reality-Soap. Und weder die Sender sind sich einig, noch die Wissenschaft, wie man das definiert. Ich glaube, man kann wie sagen, der grosse Ding ist ja immer, was ist Reality-TV, also wo hat es ein fiktionales Element und wo ist eigentlich nachher zum Beispiel eine Dokumentarsendung oder eine Reportage. Und mir hat es jemand so erklärt, der in dieser Branche ist, Reality-TV ist dann, wenn man ein Setting kreiert, also als Sender oder als Produktionsfirma. Zum Beispiel 10 Leute sind auf einer Insel, 10 Leute sind in einer Villa und daten, 10 Leute sind in einer Villa und lassen sich filmen. Oder 10 Leute kommen zusammen oder 5 Frauen kommen zusammen und kochen, zum Beispiel. Und nachher ist wie die Reportage, wo man etwas begleitet, was sowieso passieren würde. Ein Arzt auf der Notfallstation, eine Jägerin, ich sage jetzt mal jemand, der ein Business aufbaut und man begleitet die Person. Aber der Begriff ist sehr unscharf. Und zum Beispiel Schweizer Fernsehen braucht der Begriff Reality-TV nicht. Und ich habe auch mit den Verantwortlichen geredet. Und sie haben einfach wie so gesagt, sie seien wie breiter und sie wollen wie, sie haben wie andere Formate. Bin ich eine Show oder Unterhaltung oder so.
Wenn die Fernsehmacherinnen und Macher die Unterscheidung machen, ist das wie so eine brancheinterne. Aber für das Publikum passiert da schon etwas anderes. Da wird ja wieder der Begriff der Echtheit recht strapaziert am Schluss.
das Publikum oder ist so ein breiter Begriff. Ich glaube, wenn man zum Beispiel Format nennt, zum Beispiel, was man jetzt aus Publikumssicht zum Beispiel auch wahrscheinlich eher als Reality-Format würde vom SRF jetzt betiteln, ist zum Beispiel sind die Auswanderersendungen auf und davon, das ist bei einer Doc-Sendung. Klar, oder die Personen würden sowieso auswandern und sie sagen, wie sie haben einen anderen Ansatz. Und zum Beispiel auch bei dieser Landfrauenküche, das ist etwas, wo, glaube ich, etwas anderes ist als zum Beispiel ein Format, das Ende letztes Jahr sehr, sehr viel Aufregung in der Schweiz gebracht hat, ist das Reality Shore, angelehnt an die Formate Jersey Shore, wo auch, ich sage jetzt mal, zwischen Influencer und Normalos und irgendwie so, ich sage jetzt ein bisschen böse F-Promis, irgendwie einfach zusammen Party machen, oder? Ich glaube, das Publikum kann wie dort unterscheiden. Aber ich glaube, Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch nicht den Anspruch, ich sehe jetzt etwas Echtes, ich habe einen Einblick in ein echtes Leben, zum Beispiel.
Ich glaube, beim letzten Format, das du erwähnt hast, ist ja auch ein grosser Aspekt davon, dass man einfach schadenfreudig ist.
Absolut. Und ich glaube, das macht ja einen Teil des Erfolgs dieser Formate aus. Oder? Also es ist wie, die Formate stellen oft ganz eine andere Welt dar. Sei es, weil es so absurd oder banal ist, von 10 Leuten betrinken sich einfach 10 Tage. Oder es gibt Formate wie «Selling Sunset» zum Beispiel auf Netflix, wo es vorher schon gegeben hat, wo aber während der Pandemie durch die Decke ist. Da geht es um 2 Immobilienunternehmer und die haben so Maklerinnen, wo sie so selber so als «Kick-Ass-Women» betiteln. Und man sieht eigentlich, wie die Frauen sehr, sehr reiche Leute Häuser verkaufen, oder? Das ist für ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer einfach nicht die Realität. Oder es gibt so Sachen wie all die Dating-Shows, oder? Dort ist es von, man fiebert mit, man hat vielleicht einen Favorit oder eine Favoritin zu, uiuiui, ui, wie peinlich ist denn das?
Mm. Wie echt sind die Dating-Shows, wenn wir es gerade bei denen sind?
Ja, ich glaube, dort gibt es auch ganz viele unterschiedliche Sendungen. Also ich meine, sicher in der Schweiz jetzt die bekanntesten, und die gibt es ja auch international, sind die Bachelor und die Bachelorette.
Erzähl mal ein bisschen über deinen inneren Kern.
Ja,
also... wie weit muss man da gehen, bis man den erreichen kann?
Es gibt auch Bauerledig sucht. Und was interessant ist, das habe ich herausgefunden im Zug von der Recherche, dass Bauerledig sucht und es hat in diese Richtung Format sind, in dem Sinn sehr erfolgreich, weil es sehr viele Paar gibt. Es gibt durchaus auch sehr, sehr viele Kinder, die aus diesen Sendungen bzw. aus diesen Paar sind entstanden. Und zum Beispiel jetzt bei diesen Bachelor-Sendungen, was ich jetzt weiss, es gibt eine Bachelorette, die glaube vor 2 Jahren war, die sind immer noch zusammen. Es gibt bei dem Love is Blind, das ist so eine Sendung, wo man sich eigentlich nicht sieht und am Schluss, also man sieht sich eigentlich erst, wenn man einen Heiratsantrag macht. Da gibt es offenbar, sagt das Internet, noch ein Paar, das zusammen ist. Aber ich meine, man muss sagen, wenn man auch die ganzen Formate und die ganzen Paar aufrechnet, ist auch jetzt die Erfolgschance von, man wird ein Paar relativ klein.
Wahrscheinlich ist die Erfolgschance grösser, dass man im Internet, wie du sagst, dann verlacht wird, verhöhnt wird. Man weiss ja, dass die Rezeption von so Dating-Sendungen häufig auch recht ätzend ist. Was ich mich da mal frage, warum machen denn immer wieder trotzdem Leute mit?
Ja, ich meine, das ist eine Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Das ist eine Frage, die ich dem Kenny Lehman gestellt habe. Er war zum einen zuerst Bachelorette-Kandidat und ist nachher Bachelor-Kandidat gewesen. Und er hat einfach wie gesagt, es ist echt etwas, was man so einmalig erlebt. Oder ich habe ihn auch gefragt, ist das irgendwie zum berühmt werden? Und er hat nachher auch so gesagt, er sei vorher nie Influencer gewesen, er arbeitet als Planer in einem Architekturbüro und er würde auch so nie Vollzeit wollen. Wenn man jetzt bei anderen schaut, jetzt bei Kandidatinnen und Kandidaten, hat man manchmal schon so das Gefühl, es ist irgendwie Sängerin, Influencer. Ich meine, man muss auch sagen, es sind zum Teil auch Karriere aus dem entstanden. Und wenn man ein bisschen über unsere Landesgrenzen schaut, und ich glaube, das verklärt man manchmal bei diesen Reality-Formaten. Also, ich meine, eine der grössten Geschäftsfrauen weltweit und erfolgreichsten Geschäftsfrauen ist Kim Kardashian. Und die ist gross geworden durch ein Reality-Format. Also natürlich ist sie sehr eine streitbare Person, aber das hat durchaus einen sehr, sehr grossen Einfluss. Ich meine, auch so Reality-Format haben jetzt nicht in der Schweiz, aber jetzt geht auch zum Beispiel mit den Nuria sehr viel geprägt. Also von Mode zu Körperbildern. Ganz berühmtes Beispiel ist zum Beispiel The Hills, was so ein bisschen entstanden ist in der Zeit von OC California, wo auch zum Teil schlecht gealtert ist, weil es ist, zum Beispiel bei den Frauen, alle sind sehr, sehr schlank. Alle haben irgendwie die blonden Strähnchen, es sind so die Crop-Tops. Also es hat durchaus auch so eine popkulturelle und bis so eine gesellschaftliche Wirkung. Abgesehen davon, er hat jetzt zum Beispiel davon, dass Kim Kardashian vielleicht als US-Präsidentin kandidiert. Also es kann bis in die Politik gehen.
Heidi Klum hat ja auch eine recht grosse Karriere mit diesen Format gemacht.
Genau, also sie hat Germany's Next Topmodel ja gegründet, erfunden. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden hat oder irgendeine Produktionsfirma.
Ich muss dir jetzt leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke. Ich habe sehr viel hier gelernt, also vielen Dank.
Komm hier mal.
Und ich meine auch das, oder? Also gerade Körperbild, das war ein riesiges Ding gewesen, oder? Und man sieht zum Beispiel an einem Beispiel wie Journey's Next Topmodel, das über so viele Jahre läuft, wie sich Sendungen auch verändern. Ich habe es vorhin gesagt, gewisse Sendungen altern sehr schlecht. Wenn man zum Beispiel in den Nullerjahren Format anschaut, sie sind oft sehr misogyn, sie sind sehr sexistisch, es kommt oft Bodyshaming vor. Und zum Beispiel auch bei Germany's Next Topmodel, oder man hat angefangen, die neuen Staffeln, natürlich, es wird auch kritisiert, dass man sagt, das ist Marketing und so, aber dass man zum Beispiel nicht nur das 90-60-90 oder noch schneller nimmt, dass man ältere Frauen nimmt, dass es Format gibt, gibt es so Modelsendungen, auch bei Schweizer Formaten, dass auch Männer können mitmachen, das ist ja zum Beispiel auch etwas, oder, dass die Formate eigentlich immer sehr stark auf Frauen fokussiert sind. Und das ist wie auch etwas Interessantes, dass die Formate auch mit der Zeit gehen.
Das ist eher eine positive Entwicklung, wenn man jetzt auf eine andere Seite von diesem Format schaut und sich nochmal überlegt, eben vor 20 Jahren Big Brother die grosse Aufregung war. Heute ist alles viel extremer und man hat das Gefühl, es müsste immer extremer werden.
Es ist eine Frage von der Aufmerksamkeitsökonomie. Also ich meine, es gibt mittlerweile so viel und viel meine ich im Sinn von, es gibt so viele Anbieter von diesen Sendungen, von Netflix bis YouTube bis Instagram. Es gibt so viel Bewegtbild, es gibt einfach viel von allem. Und um natürlich dort rauszustechen, habe ich manchmal das Gefühl, braucht es einfach auch etwas Extremeres. Oder? Es ist einfach im Endeffekt ein Wettbewerb, ein wirtschaftlicher Wettbewerb. Weil ich meine, die Sendungen sollen Leute unterhalten, aber die sollen für die Leute, die die Sendungen machen, also Produktionsfirmen, sollen sie auch Geld einbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch so ein bisschen aufschaukelt. Und eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz bleibt, nochmal, also international gibt es nochmal ganz, ganz andere Sachen. Ja, mit dem Reality-Show ist es einfach extremer geworden.
Ich bin hier, um eine geile Zeit zu haben.
Ich bin hier, um Spaß zu haben, neue Leute zu treffen.
Ich habe auf jeden Fall Bock auf heiße Flirts.
Ich kann es kaum abwarten.
Man kann schon ein bisschen kulturpessimistisch werden.
Ja, es kann man. Auf der anderen Seite, es hat sich ja immer verändert. Oder? Ich glaube, es wird immer seine Nische haben. Und ich glaube, auf der anderen Seite wird es aber auch immer Leute haben, die Philosophiesendungen schauen und bis heute Shakespeare lesen. Es ist, glaube ich, einfach wie, oder? Es hat sich einfach der Begriff von der Popkultur aufgetan. Und irgendwie der Erfolg gibt ja diesen Sendungen recht. Also, wenn man zum Beispiel schaut, was so in den letzten Wochen aktuell in den Top 5 auf Netflix ist, ist es zum Beispiel das Too Hot to Handle. Das ist also eine Dating-, Nicht-Dating-Sendung, wo auch sehr attraktive Leute auf einer Insel sind, oder an einem sehr schönen tropischen Ort. Ich weiß nicht genau, ob es immer eine Insel ist. Aber nichts dürfen machen, körperliches.
Kleiner Big Brother Insider, jemand, der ganz sicher nicht Shakespeare gelesen hat, ist der Zlatko aus dem deutschen Big Brother.
Samuel Erich, muss man den kennen?
Vom Namen her, Shakespeare.
William Shakespeare. Ja, doch, den kenne ich schon, aber wenn du mich jetzt fragst, was der alles gemacht hat, dann ich keine Ahnung. Ob der also Roman geschrieben hat, ob der Filme schon mitgemacht hat, oder Dokumentation, oder weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Du hast vorhin YouTube erwähnt. Eigentlich ist ja YouTube wie die Erfüllung des Reality-TV-Formatversprechen. Du kannst dich selber 24 Stunden lang filmen, das ins Internet stellen und im besten Fall schaut dir jemand zu. Inwiefern hat YouTube auch die ganzen Formate verändert?
Ich weiss nicht, ob es nur YouTube ist oder auch zum Beispiel Instagram, weil das kannst du auf Instagram machen mittlerweile. Oder? Also ich glaube auch dort, das ist eine parallele Entwicklung. Nochmal, wenn man so bei grossen Formaten schaut, international. Ich meine, sehr viele haben dort nachher eine Karriere gemacht. Und auch wenn sich jetzt von einer Sängerin bis zu einem Influencer jemand filmt für Instagram, ist ja eigentlich das auch eine Art Reality-TV. Die Person kuratiert einfach selber oder sagt einfach selber, was zeige ich von meinem Leben oder was nicht. Und wie, dort ist auch immer die Frage, wie echt ist es denn? Oder vom Höch zu «Hey, ich sehe so gut aus» bis zum Tief von «Hey, schau mal, ich brühle im Fall auch». Es ist immer ein Ausschnitt. Ich glaube, alles, was man sieht, außer jemand, der einem sehr nahe steht, ist 24 Stunden bei einem. Ich glaube, es hat sich einfach verändert. Ich glaube aber jetzt nicht, dass YouTube oder Instagram in dem Sinne Konkurrenz für die anderen Formate sind.
Wer kommt echt der Drang, sich 24 Stunden lang selbst zu beobachten und das auch in der Welt mitzuteilen?
Ah, das ist eine grosse Frage. Also, ich meine, da gibt es auch griechische Sagen, wo sich junge Männer den ganzen Tag im See haben angeschaut. Also,
ist auch nicht gut rausgekommen.
Ist auch nicht gut rausgekommen. Aber das ist das, also, ich glaube, so die Selbstbeobachtung und die Selbstdarstellung ist auch etwas, was es immer gegeben hat. Also, Malerinnen und Maler haben sich auch selber gemalt. Metergross. Warum? Es hat sich, glaube ich, einfach mit der Technik ist einfach heute mehr möglich. Und nochmal, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr viel schneller geworden.
Bei uns im Container ist Leben auch in Ordnung. Egal ob Regen oder Sonne scheint.
Danke für das Gespräch, Anni.
Merci dir.
Der Text von Anni Kosmann zum Format der Reality-TV-Sendungen verlinken wir euch in der Episode-Beschreibung. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, weil das nämlich gesehen mit dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Mirja Gabatuller, im Wechsel mit mir, dem Philipp Loser. Produziert werden wir von der Vivian Kuster und der Laura Bachmann. Und wir hören uns am Winter wieder. Ciao zusammen.